Die einen lieben es und die anderen lassen es lieber aus. Das Food Pairing. Die letzten Monate haben wir uns unter anderem den Themen allgemeine Getränkebegleitungen, Schaumweinbegleitungen und Sake-Begleitungen gewidmet. Heute fokussieren wir uns speziell auf ein Thema, die Weinbegleitung. Dafür sind wir heute zu Gast im renommierten Haubenrestaurant Aelium in St. Pölten und probieren sowie philosophieren wir gemeinsam mit Sommelier Christoph Essel die Speisen-Weinkombinationen. Seid ihr bereit für den Probeschluck? Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich wieder sehr, eine richtig coole Folge aufzunehmen. Und heute ist einmal ein bisschen alles anders. Wir sind unterwegs, Probeschluck on Tour, ganz zu einem speziellen Thema Food Pairing. Und ich hoffe, dass wir genauso gutes Pairing heute sind wie die Speisen von dir. Christoph von Aelium, servus.
Hallo, servus. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ich glaube, dass das vom Pairing her, glaube ich, ganz gut halt passt. Wir kennen uns ja doch schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile. Wir sind im Aelium, St. Pölten, Fuhrmannsgasse. Uns gibt es jetzt bald seit 3 Jahren. Haben aufgemacht 2021 im Herbst. Und ja, jetzt können wir dann doch auch schon ein bisschen was über Food Pairing, ein bisschen mehr dazu sagen. Und ja.
Cool, geballtes Wissen ja eigentlich. Gell? Also ihr habt es ja zu dritt mit dem Projekt gestartet und federführend eigentlich Christoph und Christoph, kann man sagen.
Oder ja, Küche, genau, so Christoph Service. In der Küche, im Service raus als Gastgeber und im Hintergrund haben wir noch die Elena, die gerade Master of Wine Student ist, agierend. Das ist eigentlich ganz nett und die Kombi ist echt cool und macht echt Spaß, gemeinsam zum Arbeiten.
Cool. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich glaube, das war Sommelier-Kurs damals, oder?
Österreich-Sommelier.
In St. Pölten. Im Wifi. Ah. Sitzt auch schon ein paar Jahre her,
gell? Ist schon eine Zeit her, cool. Gell? Ich weiß noch ganz genau, du hast gleich drauf gesagt, ich mache gleich ein Diplom hinten noch. Und ich habe gesagt, nein, lass mir noch ein bisschen Zeit.
Ja, cool. Und jetzt sitzen wir da. Ja. Ich war ja doch jetzt da schon das eine oder andere Mal bei euch essen. War immer wieder cool. Und wir haben es ja immer überraschen lassen von deinen Food Pairings. Deswegen bin ich gespannt, wie das heute so abbrennt. Weil wir werden auch ein paar Sachen wirklich probieren. Mhm. Das ist das erste Mal im Podcast, dass wir nicht nur so munter drauf los plaudern, sondern wirklich auch was probieren. Und da bin ich schon sehr gespannt.
Ja, unsere Burschen in der Küche haben echt was vorbereitet, wird, glaube ich, ganz cool. Und ich hoffe, dass dir die Weine dazu genauso taugen wie mir.
Also wir haben gemeinsam den Sommelierkurs gemacht, aber wie bist du zu dem gekommen? Was hast du vorher gemacht eigentlich?
Ja, ich bin eigentlich ein bisschen durch Umwege zur Gastronomie gekommen, weil meine Eltern ja einen Wirtshausbetrieb gehabt haben. Mhm. Und das war eigentlich für mich immer ganz weit weg. Also ich habe immer gesagt, ich werde nie in die Gastronomie gehen, weil du musst am Wochenende arbeiten, du hast nicht Zeit und das ist gar nichts für mich und ich mag irgendwas Handwerkliches machen, das taugt mir und habe dann auch mit Unterstützung von meinen Eltern, weil die haben das einfach akzeptiert, was natürlich derzeit auch nicht so normal ist, habe ich dann eine Lehre als Landmaschinenmechaniker angefangen und habe halt einfach vor die ganzen Dienste dann die Traktor repariert.
Ja. Echt cool. Ja, voll.
Und da hat eigentlich schon dieses Weinthema vielleicht so ein bisschen angefangen. Also ich habe die Winzer dann halt einfach ein bisschen gelernt zum Verstehen und die hat mir einen hinnigen Traktor kommen und sagen, hey, braucht denn, wir müssen in der Nacht Spritzen fahren, bitte, ihr müsst das jetzt unbedingt reparieren. Also diese Notwendigkeit und habe ich dann schon ein bisschen verstanden. Und ja, irgendwann kommt es eigentlich bei jedem jungen Mann einmal, dass er dann zum Präsenzdienst muss. Und ich war dann halt eben beim Bundesheer. Und jeder, der beim Bundesheer war, weiß ganz genau, du hast ganz viel Freizeit und kein Geld. Ja, und das hat mich dann eigentlich in die Gastronomie ein bisschen gebracht, weil ich bin dann halt bei der Mama und beim Papa im Wirtshaus aushelfen gewesen. Und die Mama hat mir halt dafür ein bisschen Geld gegeben und mit dem habe ich dann wieder fortgehen können. Mhm. Und das war eigentlich dann so der Einstieg, wo ich gemerkt habe, so schlecht ist es eigentlich gar nicht, wie ich glaubt halt in der Gastro. Ja. Und
es ist ein richtig ein cooler Job, wenn wir es ehrlich sind. Du hast absolut. So viel mit Kulinarik zu tun, mit Leuten, die glücklich, hoffentlich glücklich machst.
Ja, und du machst halt Menschen glücklich, ja, mit dem, was du machst. Und das kann ich, glaube ich, nicht für jeden Beruf sagen, dass man das macht. Ja, dann habe ich gesagt, okay, ich gehe doch in die Gastro. Habe dann meine Lehre in der Hofmeisterei in Wösendorf nachgeholt, 2 Jahre, und habe nach dieser Lehre gesagt, ja, hey, ich muss muss ein bisschen raus sein und muss man sich was anschauen. War dann kurz im Elternbetrieb und Sommer, weil die haben gerade wen gebraucht und gesagt, okay, ja, passt, mache ich einfach so der Familie zuliebe. Wir sind dann, bin mit meiner jetzigen Frau dann am Arlberg gegangen, auf die Hospizheim, haben dort eine Saison verbracht und habe mir dann noch Hochzeitslocations angeschaut, wo ich die Hochzeiten geleitet habe und so, bis 6 in der Früh arbeiten. Ich dachte, wie wir alle Facetten anschauen, was taugt mir. Und bin dann aber eigentlich wieder zurück auf den Punkt gekommen, arbeitstechnisch bin ich halt einfach eher im gehobenen Gastronomiebereich daheim, weil das macht mir einfach Spaß und da kann ich mich halt am meisten ausleben, dass ich mit die Gäste ein bisschen an Schmäh führe und ja. Ja, und dann war ich im Elternbetrieb 3 Jahre lang und habe da nebenbei mein Wissen in Diplom-Sommelier ein bisschen erweitert und habe natürlich auch ganz viel so Erfahrung gesammelt, was Gästebetreuung betrifft, weil Gästebetreuung ist für mich so ein Thema, das kannst du nur mit Erfahrung sammeln. Das kann da keiner lernen, ja, und das war echt dann ganz schön und dann ist irgendwann einmal die Lena auf mich zugekommen, meine jetzige Geschäftspartnerin und hat gesagt, hey, du, da magst du mal mitfahren in St. Pölten, da kann man sich was anschauen. Und wir haben sie eben das Aelium damals angeschaut und das war halt eine Rohbaustelle. Also es waren die rohen Räume und ich bin reingekommen und habe mir so gedacht, puh, das ist jetzt schwierig zum Vorstellen. Und bin einmal so 15 Minuten einfach nur wir hin und her gegangen und habe mir gedacht, eigentlich voll die coole Raumaufteilung. Weil du hast halt für Nischen, für Ecken, wo du sitzen kannst. Ja. Du sitzt nie direkt neben einem anderen Tisch.
Aber nie komplett nicht allein.
Ja, es ist, mir macht total Spaß. Es ist zum Arbeiten super. Wir haben dann 2-3 Wochen Bedenkzeit ein bisschen und ist jeder für sich in sich gegangen und hat gesagt, was will ich, was passen unsere Interessen, was Gastronomie betrifft, natürlich auch zusammen, ja, weil man muss am Ende des Tages ja jeder das Gleiche von seinem Lokal wollen und haben dann relativ schnell auf einen Nenner gefunden und gesagt, passt, das ziehen wir durch, in einem halben Jahr sperren wir auf.
Hey, cool.
Und dann ist die stressige Zeit eigentlich losgegangen mit, okay, in einem halben Jahr sollen wir aufsperren. Und der Herrinnen ist gerade einmal ausgemessen.
Okay. Sag mal, wie stehst du generell zum Thema Food Pairing? Es gibt ja so grob ganz viele verschiedene Ansätze. Boah, Wein, dann nicht Wein, ja, andere Sachen. Dann gibt es Kontrastharmonie. Wie stehst du zu dem Thema?
Ja, natürlich ist es schon ein großes Thema, was Food Pairing betrifft. Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Für mich ist es immer wichtig, dass eigentlich der Wein begleitend ist zum Gericht. Oder man zieht das Ganze rückwärts auf und sagt, okay, ein Gericht begleitet den Wein. Auch da gingen die Meinungen wieder auseinander, aber letztendlich bin ich dann schon so, dass ich sage, dieses Katz-und-Maus-Spiel mit Säure, Süße, das darf nicht zu groß sein. Ja? Also so in Summe soll das schon ganz gut harmonieren. Und ja, da ist es halt schon wichtig, dass man, glaube ich, auch die Emotionen nicht im Hintergrund lässt, weil eigentlich kann man beim Wein-Pairing sozusagen emotional gesehen nichts falsch machen. Mhm. Ich bin da immer so ein bisschen aufgesetzt, dass ich sage, hey, das muss dann am Ende des Tages zu einer Nation passen. Wenn ich jetzt ein Pasta-Gericht habe, dann werde ich natürlich schauen, dass ich so in die Richtung Italien mit dem Wein gehe, ganz klar, weil das einfach das Thema am Ende des Tages aufsagt. Und da kann man dann, glaube ich, auch nichts falsch machen. Und ansonsten, wenn ich jetzt sage, man geht natürlich in die Haubengastronomie und will natürlich den perfekt abgestimmten Wein dazu finden, dann muss man natürlich auf die Parameter schauen. Wie kräftig ist das Gericht? Wie leicht ist das Gericht? Und dazu natürlich auch mit dem Wein ein bisschen dazu die richtige Lösung finden, weil der Wein soll das Gericht nicht überlagern, das Gericht soll aber dem Wein auch die Bühne lassen. Und ja, das ist eigentlich immer super interessant und man kommt auf ganz viele Sachen drauf, die man vorher nicht erwartet hat.
Ja, ich gebe da total recht, weil in erster Linie geht ja der Gast essen, ja, und lässt sich dann eben in dem Fall jetzt da von dir da begleiten zum Essen und es soll im Gesamten eigentlich ein kulinarisches Erlebnis sein und die einzelnen Dinge sollten schon für sich stehen, aber gemeinsam soll es dann besser sein. Das ist eigentlich das Grundkonzept vom Pairing, oder?
Ja, absolut. Und es ist natürlich auch in der Menüreihenfolge so, dass man natürlich die Gerichte so nacheinander abstimmt, dass ein Gericht nach dem anderen halt von der Intensität dann halt kräftiger wird. Mhm. Ja. Und genauso soll es beim Weiner sein, aber es soll trotzdem zum Gericht passen am Ende des Tages. Und das ist schon oft ein bisschen tricky, wenn man denkt, boah, ich habe den perfekten Wein zu dem Gericht. Aber das geht einfach nicht, weil der ist zu kräftig. Mhm. Weil im nächsten Gericht habe ich wieder viel leichteren Wein. Und da muss ich halt dann schauen, dass man dann einen guten Mittelweg finden. Und das ist gerade das Spannende, was es am Ende des Tages, glaube ich, ausmacht. Ja.
Ich bin total gespannt, weil ich bin zu dem Thema Food Pairing teilweise schon zwiegespalten, weil es einfach, finde ich persönlich, große Aufmerksamkeit schon auch braucht und viele Restaurants da einen anderen Ansatz irgendwie haben wie ich, weil es ein persönliches Thema ja ist. Was trinkt man gern? Muss es jetzt unbedingt zum Gericht passen? Es muss halt an sich schon auch schmecken. Und wie gesagt, ich bin total gespannt. Ich habe richtig coole Erlebnisse gehabt beim Food Pairing und weniger coole Erlebnisse, aber ich glaube, da ist es generell so, dass man einfach auf den Gast, ja, mit dem Gast einfach flexibel ist und auf seine Bedürfnisse irgendwie schaut. Wie flexibel sind generell so Food Pairings bei dir? Also ich weiß es nur, das letzte Mal, wo wir da waren, warst du sehr flexibel und hast immer irgendwie was so in...
Man hat immer was im Petto,
ja. Genau, irgend so ein Joker. Aber ist schon wichtig, dass man trotzdem auf die Geschmäcker vom Gast dann nochmal eingeht, oder?
Ja, das auf alle Fälle. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, nur wenn man für sich jetzt den perfekten Wein zu dem Gericht gefunden hat, muss es nicht heißen, dass es für den Gast ist. Mhm. Ich habe öfters wieder mal Gäste, die sagen, ich mag keine schweren Weine. Dann habe ich gesagt, ich möchte keinen Rotwein. Jetzt hast du im Menü aber im Hauptgang Rotwein und zum Schluss hast du noch einen Portwein oder so. Jetzt musst du die beiden Sachen halt austauschen, wo du wahrscheinlich a point während dem Abendgeschäft, wo das Haus halt voll ist, einfach eine gute Lösung findest zu dem Gericht. Aber am Ende des Tages ist es eine großartige Lösung für den Gast, weil der Gast hat einfach Alternative gekriegt und er ist happy. Mhm. Weil er hat keinen Rotwein bekommen, weil er will keinen Rotwein. Und das ist halt schon cool. Also ich glaube, die Flexibilität sollte man da schon lassen. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig.
Vor allem auch, weil ich persönlich finde, dass Weißwein sowieso als Pairing-Partner immer viel spannender ist. Zu viel Gerichte, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Ja, hey, du hast da schon vorweg so einen Backup-Wein einmal eingeschenkt.
Ja, ich habe mir gedacht, das ist immer so ein netter Startwein oder Vormittagswein.
Was haben wir denn da?
Ich trinke sehr gerne Rosé, ja, gerade also eigentlich hauptsächlich im Sommer natürlich, weil das ist einfach frisch, das macht ein bisschen ein Sommergefühl und ja, ich finde, es macht eigentlich nur gute Gefühle. Und gerade wir gehen da ins Rhontal, Weingut von der Familie Perrin. Wir haben den Luberon Rosé, das ist ein ziemlich einfach gestrickter Rosé zum Starten aus Sensol, Syrah und Grenache. Und super im Weinpairing auch zum Einsetzen. Aber es passt da, wenn man den easy auf der Terrasse einfach zur zweiten Flasche trinkt. Und ja.
Cool, so soll es sein. Ja, sehr zum Wohl.
Sehr zum Wohl.
Du bist einer der wenigen, die Rosé sehr feiern, muss ich ehrlich sagen. Also ich kenne da weniger, die da voll hinter dem Thema stehen. Richtig cooler Rosé, by the way, aber wir haben da letztens eine Folge wieder aufgenommen zum Thema Rosé, aber ich finde, es hat in Österreich leider viel zu wenig Beachtung, gerade zum Food Pairing, was wir auch in der Folge angesprochen haben, weil das einfach so variabel ist, das Thema Rosé. Der kann leicht kräftig, es kommt auf die Rebsorten drauf an, wie ist der ausbaut, ja. Im Holz, Stahl,
absolut, oder? Absolut, total bei dir, weil du kannst Rosé auch so ausbauen, dass du in einem blinden Glas dir denkst, ja, das ist ein Rotwein. Ja? Mhm. Was natürlich im Sommer eine super Alternative ist, zum Hauptgang im Fleischgang, der sagt, du hast rosa Bart eines Kalbs, selbst beim Rind würde es funktionieren, dass ich einfach sage, hey, es hat halt 30 Grad draußen, ich habe keine Lust auf einen Rotwein, aber wenn der gut gekühlt ist, aber dann ist halt Rosé, finde ich, eine super Alternative mal. Und dahingehend kannst du es aber auch als Aperitif trinken, also die Bandbreite ist super weit. Und am Ende des Tages ist es, finde ich, eine schöne Art von Wein.
Cool, finde ich sehr spannend. Bevor dass wir mit den Gerichten starten, würde ich noch ein Thema anschneiden. Es gibt ja diese schon sehr diskutiert, teilweise Regeln im Food Pairing. Was hältst du von diesen Regeln wie Rotwein muss zum roten Fleisch sein, zum Fisch muss ein Weißwein sein? What grows together, goes together, finde ich immer noch eher nur passend, aber was sagst du zu diesen Regeln?
Ja, es ist auch ein bisschen so mit dieser Regel, so wie es auch im Menü dann ist, dass man sagt, jung vor alt. Das heißt, man wird mit jedem Gang...
Trocken zu süß.
Oder, ja, genau. Ja. Ist natürlich ein Thema, ist für mich auch ein bisschen ein zwiegespaltenes Thema, weil es hat beides irgendwo seine Berechtigung. Weil auf der einen Seite will man natürlich den perfekt passenden Wein zum Gericht finden. Auf der anderen Seite hat man so viele Parameter, auf die man trotzdem achten muss. Ja, also ich bin dann schon so, dass ich eher sage, jahrgangstechnisch muss jetzt nicht sein, dass ich sage, ich muss jetzt Jungfrau Eitel nehmen im Menü. Und wie ich zuerst gesagt habe, es passt auch Rosé zu einem Rosabrot an einem Rindfleisch. Also das ist meines Erachtens halt, wir sind da mittlerweile alle schon so open-minded, glaube ich, dass man sagen kann, man kann sich mal ein bisschen was trauen und man kann sich da schon mal vielleicht ein kleines Experiment erlauben, dass man sich denkt, cool, ja, probiert man mal aus. Und ja, wenn man dann im Backup wieder irgendwas hat, dass man sagt, okay, man macht dann was Klassisches, wenn man lieber gern wer ein Glas Rotwein hat, dann ist es eh okay. Ja, aber ich glaube, man ist jetzt schon mittlerweile so weit, dass man sagt, man kann Sachen ausprobieren.
Ja, ich glaube, ohne diese Kreativität und ohne diese Experimente hätte es nie einen Süßwein zu einer Gänseleber gegeben. Oder,
niemals.
Oder weiß ich nicht, andere Pairings, die mittlerweile einfach dazugehören. Aber wie du sagst, diese Kreativität finde ich wichtig. Und wenn wir schon beim Thema sind, Rosé, der ist richtig, richtig cool und ich kann mir das total auch vorstellen, wie du sagst, zu einem Hauptgang muss nicht unbedingt immer die Vorspeise sein, oder?
Absolut, ja. Ja. Ich muss halt auch ehrlicherweise sagen, wir achten dann schon drauf, dass man sagt, hey, du trinkst ein Glas Wein aus Weinbegleitung und die Leute wollen dann schon vielleicht ein bisschen abgeholt werden oder Sachen mal probieren, die sie nicht kennen und Sachen, wo du dir halt nie eine Flaschen bestellen würdest, weil sie kennen es nicht und jeder weiß, wie das ist. Wenn man jetzt nicht so super weinaffin ist, dann geht man immer auf Nummer sicher. Ja. Gerade bei der flaschenweisen Bestellung. Und da kann man halt echt, echt schöne Momente den Gästen bescheren, wenn man sagt, habt ihr noch nie gehört, probiert es, das passt super zum Gericht und die haben einfach einen Wow-Effekt. Und ich finde, um das geht es schon ein bisschen, weil man darf nicht vergessen, alles, was wir machen, ist Luxus.
Ja.
Weil man muss nicht im Fine-Dining-Bereich essen gehen, oder generell, man muss eigentlich nicht essen gehen. Beim Wein ist es das Gleiche, Wein ist ein Luxusprodukt. Wir müssen sozusagen keinen Wein trinken, dass wir überleben. Ja? Das heißt, es ist alles Freizeit und es ist alles Vergnügen. Und ich glaube, da darf man nicht vergessen, dass man da halt einfach Freude schaffen muss.
Also und Emotionen schaffen,
wie du gesagt hast. Ja, die Leute müssen rausgehen und sagen, hey, boah, das war so, das war entspannt heute, das war lustig auf einem guten Niveau, wir haben Weine probiert, das habe ich noch nie gehört, habe ich nicht gewusst, dass das gibt. Und ich glaube, dann bleibt man ein bisschen in den Köpfen von den Gästen. Und ja, das ist halt so ein bisschen mein Ort, wie ich meinen Betrieb halt gern führen möchte oder wie sich die Gäste halt wohlfühlen sollen. Ich bin der Letzte, der sagt, es muss immer auf dem höchsten Niveau sein und super steif, sondern das muss locker sein. Das muss sein, wie wenn du daheim am Esstisch sitzt und ja.
Und einfach Spaß machen, oder?
Voll.
Ja. Ich finde ja in erster Linie, dass es auch darum geht, dass der Wein an sich schon mal Spaß macht, oder? Wie oft hört man das auf Weinmessen, auf Verkostungen? Ah, oh, das ist ein Speisenbegleiterwein. Ich hasse nichts mehr, wie dass der Wein einfach nur zu einer Speise passt. Also ja. für mich muss der Wein so auch Spaß machen. Es ist schon klar, dass es Weine gibt, die natürlich zu einer Speise getrunken werden. Süßweine trinke ich jetzt auch nicht achtelweise einfach so. Aber ich finde, das Glasl Süßwein jetzt in dem Fall oder der kräftige Burgunder muss so auch Spaß machen und mit einem Essen dann umso mehr.
Ja, absolut. Also da bin ich ganz bei dir, weil wenn man immer sagt, ja, der Wein ist ein guter Speisenbegleiter und sonst eigentlich sozusagen ist er ja nichts, dann hat der Wein irgendwo eine Themenverfehlung, weil am Ende des Tages ist Wein dazu zu trinken. Ja. Und es gibt natürlich welche, die sind leichter zugänglich, die sind charmanter und es gibt sicher Weine, die sind ein bisschen anstrengender zum Trinken und da muss man ein bisschen nachdenken, was auch schön ist, aber am Ende des Tages muss der Wein einfach schmecken.
Absolut. Wie viel lassen Sie eigentlich bei euch im Aelium auf Food Pairing oder Weinbegleitung drauf ein? Weil, also wenn ich jetzt so zurückdenke in die Restaurants, wo ich gearbeitet habe als Sommelier, war das total unterschiedlich. Es gibt Restaurants, da ist glasweise oder flaschenweise viel, viel mehr. Und dann gibt es Restaurants, da ist jeder zweite Tisch eigentlich eine Weinbegleitung. Ich glaube, da kommt es auch voll auf die Gästeschicht drauf an. Ist die international, ist die regional? Wie offen ist die Küche generell?
Ja.
Wie ist das bei euch?
Ich glaube, es kommt natürlich auf die Art des Restaurants drauf an. Bei uns ist es so, also ich würde sagen, wir sind sicher bei 70% Weinempfehlung, ja, wo die Gäste nicht aus der Karte ein Glas Wein bestellen oder Flaschenwein. Also 70% wird einfach dazu empfohlen. Sei es jetzt das volle Programm beim großen Menü mit der Weinbegleitung dazu oder einfach nur zum Kalbswiener mittags ein Glas Wein dazu. Das zählt für mich auch als Weinbegleitung oder als Weinempfehlung, weil
es muss ja nicht immer das große Menü sein.
Genau, und da sind wir halt einfach bei den Emotionen. Wenn ihr Kalbswiener Schnitzel ist und es gibt ein Glas Grüner mit Lina Federspiel dazu, hey, das ist das absolut beste Food Pairing. das wird wahrscheinlich jetzt nicht zu 100% perfekt abgestimmt sein, aber das sind, emotionstechnisch ist das perfekt. Besser geht's dann im Weinpairing. Mhm. Und das ist das, was ich damit meine, dass man halt Weinpairing so und so sehen kann. Ja,
ja. Und ich frage mich auch, ob es immer um dieses Perfekte, um diese letzten 0,1% immer geht, weil für Gäste, erstens wollen sie nicht über jeden Wein, über jedes Gericht so extremst viel nachdenken, sondern einfach einen coolen Abend haben und schlussendlich passen, und das werden wir auch später wahrscheinlich dann auch bei den Gerichten dann merken, vermutlich haben mehrere Weine und mehrere Optionen. Nur muss man sich halt auch in einer gewissen Art und Weise für einen Weg entscheiden, für einen Wein entscheiden, und da werden mehrere Sachen wahrscheinlich auch passen und nicht nur der eine perfekte Wein. Und ja, wie du sagst, schlussendlich geht es da wieder um Emotionen, gell?
Ja, das stimmt absolut. Also das ist, wie wenn es in der Steiermark bei einer Schüssel saure Eier sitzt, da passt nur so wie blau.
Ja.
Ob das am Ende des Tages zu viel Säure ist, das siehst du am nächsten Tag. Ja. Aber ja, das passt einfach gut.
Ja. Ja. Wenn du schon sprichst, gibt es Lieblings-Pairings? Hast du irgendwie so Klassiker, ein paar zum Wiener Schnitzel zum Beispiel, muss jetzt der Grüne Veltliner Federspiel her? Oder?
Muss Grüne Veltliner Federspiel nicht zwingend her jetzt, so in die Richtung, aber ich finde schon, dass gerade was so Wiener Schnitzel betrifft, man braucht ein bisschen einen würzigen Wein, dass es gut mithalten kann, weil du hast doch das Butterschmalz und du hast eigentlich schon ein sehr, sehr deftiges Gericht, aber so richtig Lieblings-Pairing
gibt es gar nicht. Schwierig,
nein, also es ist nicht so, dass ich, wie gesagt, bei mir sind Food-Pairings immer sehr emotionsgesteuert, weil es kommt immer darauf an, wo ich gerade bin, in was für eine Umgebung ich bin, sitze mit Freunden am Tisch oder bin ich halt im Restaurant und schaue wirklich, dass der Wein perfekt zum Gericht passt. Gell? Also da ist eigentlich alles offen.
Ich muss sagen, mein Lieblings-Pairing ist mit Abstand, ich meine, du kennst mich, ich mag also Süßwein sehr, aber so Käse und Süßwein ist schon richtig cool, das ist salzige und süße wieder. Ja. Aber ich habe letztens auch gehört, von einem Kollegen von uns, dass Pommes und Champagner so für daheim so richtig dekadent.
Ja, aber das kann ich mir gerade vorstellen.
Salzig und so.
Es ist das Schwierigste, weil du gerade Käse nämlich ansprichst, ist für mich Weinpairing mit Käse, weil du machst einen Käseteller, wir haben unseren Käsewagen, du fährst vor, die Gäste suchen sich einen Käse aus und dann gibt es da einen begleitenden Wein dazu. Aber du hast 5 verschiedene Käse am Teller.
Ja, ich gebe da recht.
Vom feinsten Frischkäse bis zum kräftigsten Blauschimmelkäse. Da kann ein Wein nicht passen.
Ja.
Weil du müsstest eigentlich zum Frischkäse ein Glas Champagner oder irgendwas Sprudeliges bringen. Und zum Blauschimmelkäse kannst du genauso einen Portwein trinken wie eine Trockenbeerenauslese. Und dazwischen passt halt eigentlich ein kräftiges Glas Burgunder zum Beispiel. Und das ist für mich so, ja, da kommt es halt echt drauf an, was trinken die Gäste gerne. Und da nehme ich dann oft gerne am Tisch einfach 3 Optionen mit und sage schon, ja, diese 3 Optionen gibt es zum Käse. Was ist ihnen am liebsten dazu? Wer passen da alles 3?
Ja.
Und dann ist der Gast da, glaube ich, am Ende des Tages wirklich glücklich, weil er sagt, hey, jetzt habe ich genau das getrunken, weil das passt, das mag ich gerne dazu. Und ich muss ihm nicht irgendwas aufzwingen, was er vielleicht nicht gern trinkt.
Mhm. Ja. Das ist jetzt ein sehr guter Punkt, bei dem wir sind, weil ich glaube, die Kombination aus was passt oder was wird passen und was trinkt der Gast gern, finde ich am besten, weil wenn ich, wie du sagst, auf einem Käseteller 5 verschiedene Käsesorten habe und da würden 5 verschiedene Weine eigentlich vom Trockenen bis zum extrem Süßen passen und ich aber gern einfach irgendeine Bernauslese gern trinke, dann würde es vielleicht nicht zu jedem Käse perfekt passen, aber wenn für mich aus Emotion Käse und Süßwein passt, dann ist es einfach das beste Pairing für mich.
Für dich passt es und du bist glücklich damit.
Ja, ja, das finde ich cool. Also wenn man merkt, dass du sehr auf Gäste und Kundenwünsche sozusagen eingehst, ist einfach wichtig.
Ja, die Küche feiert das nicht so, muss man ehrlicherweise sagen, aber wir kommen immer gut zusammen.
Ja, cool. Was sagst du eigentlich zu Getränkebegleitungen? So Sake, alkoholfrei, bist du eher der Weinbegleitungstyp?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, also Getränkebegleitung ist ja eigentlich das Nonplusultra, weil es gibt sicher viele Gerichte, wo Wein eigentlich gar nicht so gut dazu passt, sondern wo man halt einfach wirklich, ich sage jetzt mal, einen super guten Apfelsaft dazu machen könnte, wie es halt in der Softbegleitung gerne ist, wo man einen Cocktail dazu machen könnte, wo man einen kalt aufgegossenen Tee machen könnte, wo vielleicht Cold Brew Kaffee super dazu passen würde. Also das ist eigentlich das Nonplusultra und ich glaube, in der Hinsicht wird sie, glaube ich, auch noch einiges tun, weil wir sind da schon ein bisschen so in der alten Schiene, dass man sagt, man nimmt die Weinbegleitung und man muss da immer einen Wein dazu trinken. Also, das ist, ich habe leider selber damit noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber ich finde es auf alle Fälle ein extrem spannendes Thema und ich glaube, dass das in Zukunft, dass man das ein bisschen aufbauen kann. Und wenn man es nur so ein bisschen anfängt, weil wir machen das schon, dass man hin und wieder beim vorletzten Gang im 7-Gänge-Menü bei der Erfrischung, dass man einen kleinen Cocktail dazu machen, keinen Wein, weil kein Wein mit dieser Erfrischung zusammenarbeiten kann. Mhm. Weil du hast einfach viel zu viel Säure, du hast viel zu viel Süße, das ist sehr kalt am Gaumen und das ist halt dieses klassische, wie man es früher gemacht hat, eine Kugel Zitronensorbet mit einem Sekt aufgossen. Das funktioniert einfach, ja. Und das funktioniert eigentlich bei einem Cocktail, der abgestimmt ist, der vielleicht aus derselben bedruckt ist und es ist dann ein Begleitungsgetränk und nicht der passende Wein dazu. Mhm.
Ja. Was waren denn so Zutaten oder Gerichte, wo du sagst, boah, da wird das Wine-Pairing jetzt ein bisschen schwierig. Ich denke da jetzt an den klassischen Schweinsbraten, wo jetzt da Bier dazu kehrt oder vielleicht Tomaten oder Knoblauch ist ja immer ein bisschen schwieriger. Oder
also Paradeiser finde ich gar nicht so schwierig, das geht ganz gut. Knoblauch ist auf alle Fälle ein Thema, gerade schwarzer Knoblauch, ja. Also das ist ja eigentlich gerade ziemlich ein Produkt, das in ist, was für mich absolut schwierig ist und ich glaube, wenn da jetzt ein paar Kollegen zuhören, die werden mir da recht geben, ist Artischocke. Ja. Artischocke ist eigentlich ein Katastrophenprodukt für einen Wein. Mittlerweile dadurch, dass man halt einen Zugriff hat auf so internationale Weine, findet man natürlich was. Wir werden es dann nachher eben kurz durchkosten, weil wir haben Artischockengericht mit dem passenden Wein, das finde ich eben gerade so spannend. Und ja, Schweinsbraten, Rotkipfler aus dem Dreisental. Ja. Reif, kräftig, das passt perfekt.
Ja, cool.
Finde ich.
Ja. Ja, es findet wahrscheinlich jedes Gericht seinen passenden Wein, sein passendes Produkt, je nachdem, wie man es auslegt. Gell? Ja. Ja, es ist auch ein Thema, also diese Getränkebegleitung ist sicher sehr spannend in Zukunft, vor allem weil dieser Alkohol generell, wenn jetzt da 8-Gänge-Menü hernehme, brauche ich da jetzt da unbedingt 8 Ochteln? Ist ja immer die Frage.
Ja, es ist am Ende des Tages schon viel Wein und der Trend geht schon auch zurück. Mhm. Also ich glaube, vor 20 Jahren waren wir da noch ein bisschen woanders. Und ja, man muss sich halt auf den Kost einstellen.
Werbung! Hast du auch schon mal den Wein vor lauter Gläser nicht gesehen? Also mich stören Weinverkostungen mit 10 verschiedenen Weingläsern. Mit Gabriel-Glas ist das Geschichte. Das Gabriel-Glas ist das One-for-All-Glas, das für jeden Weinstil designed ist. Egal, ob du deinen Lieblingsrotwein genießt, einen frischen Weißwein verkostest oder am Montagabend ein Glas Champagner trinkst, das Gabriel-Glas ist dein perfekter Begleiter. Und das Beste daran, du brauchst keine Unmengen an verschiedenen Gläsern mehr in deinem Schrank. Also hol dir jetzt dein Gabriel-Glas mit Designerkarton im Probeschluck-Online-Shop und genieß Wein ohne Glaschaos. Psst, auch gut zu verschenken. Wenn wir schon das Thema Trends angesprochen haben, was siehst du, ist beim Thema Food-Pairing so trendig? Also wenn man zum Beispiel jetzt da vor einigen Jahren zurückgeht, da war einfach diese Blauschimmelkäse Port, Gänseleber, Süßwein, ein großes Thema, Champagner zu den Aperos. Ist das jetzt da noch so? Oder gibt es irgendwie einen Trend, dass man sagt, hey?
Ja, also die Klassiker bleiben, glaube ich, weiterhin bestehen. Wie Sprudel zum Apero, ganz klar. Ich habe es dann doch auch ab und zu, dass wer ein Glas Sherry als Aperitif bestellt. Das überrascht mich in dem Moment immer wieder, ja, weil das ist halt sowas von alte Schule. Und es gibt trotzdem noch Leute, die es gerne machen, und auch Junge. Ja, okay. Also ein junges Publikum, die sagen, haben Sie einen Sherry offen? Und ich habe immer einen Sherry offen, weil
ja.
Es funktioniert anscheinend gut. Und ich glaube, wenn man es ein bisschen mehr anbieten würde, dass es sogar noch besser funktionieren wird, weil alles kommt irgendwann einmal zurück. Ich glaube, man sieht es jetzt bei der Jugend mit den Schlaghosen, ist auch wieder zurückgekommen. Und ich glaube, dass der Sherry auch wieder irgendwann ein bisschen zurückkommen wird. Und ich glaube, es wird in mancher Hinsicht ein bisschen ein Revival geben. Aber dadurch, dass wir halt in der Weinwelt schon einiges offener sind, so was die in den letzten Jahren, was ich so ein bisschen verfolge, kann da schon passieren, dass sich da noch einiges tut.
Mhm. Was ist denn eigentlich euer Küchenstil? Ich war jetzt da schon ein paar Mal bei euch essen, aber wie würdest du den Küchenstil beschreiben? Ist doch
ja, das
weltoffen
ist,
schon?
Ja, das oder? Ist super weltoffen.
Ja.
Das ist auch produktoffen. Und es ist auf alle Fälle vom Küchenstil her so, dass wir mit wenig Sättigungsbeilage arbeiten. Ja. Also wir schauen natürlich schon, dass die Gerichte leicht sind, weil dieser alte Wirtshausglauben, man muss mit vollem Bauch rausgehen, sodass wir Herbert Zeist. das ist nicht unser Stil, also unser Stil, das ist einfach nicht unser Ort, die wir nachgängen. Und die Jungs sind in der Küche super kreativ und schaffen da dann halt schon international, glaube ich, eine Bandbreite. Also es hat ein bisschen einen spanischen Einfluss oft, es hat einen starken französischen Einfluss, weil mit Butter kochen macht einfach Spaß. wir haben ein bisschen so italienischen Einfluss oft, weil wir machen halt Tortellini und wir haben gerade auf der Karte ein Gericht mit Tortellini-Gericht, die gefüllt sind mit einer Flusskrebs-Bechamel. Und ich glaube, das ist eine Fusion, die man halt einfach merkt, gell? Also französische Bechamel in eine Tortellini eingefüllt. Mehr kombinieren kann man zwei Länder nicht. Wir halten aber dann doch ein bisschen unseren Kern in Österreich und schauen, dass wir natürlich die Produkte, wenn was geht, von Regionalproduzenten auch, zum Beispiel Artischocke aus Böhmkirchen, so als kleiner Anstoß, dass wir das halt schon behalten und auch bei den Gerichten. Ja, wir haben immer unser Brandio-Menü, das ist ein Drei-Gänge-Menü, das ist relativ easy immer, das wechselt jede Woche, das geht mittags gut, das geht abends gut und da haben wir jetzt die Woche ein Kalbswiener-Schnitzel mit einem Erdäpfel-Vogelsalat und das muss genauso sein wie ein Fine-Dining-Sieben-Gänge-Menü. Ja.
Mhm. Cool. Ich weiß nur, das, was mir so in Erinnerung geblieben ist, war das Gericht, da war, ich glaube, das war irgendein Huhngericht, da war Hühnerherz, glaube ich, auch noch dabei. Und das war einfach total cool, weil du einfach, ja, einfach wieder zurückgehst zu dem Thema, okay, nicht nur das Hühnerfilet, sondern du hast einfach alles dabei. Und ich glaube auch vom Wein war es echt spannend. Das war, glaube ich, ein bisschen internationaler. Und das finde ich echt cool, weil ich habe bei dir international echt coole Weine dazu probiert. Schon natürlich auch die Klassiker und österreichische Raritäten, aber auch international. Und ich glaube, dass das einfach, wenn man Niederösterreich in St. Pötten so eine coole Vielfalt aus Österreich und international hat und einfach auch sagt, hey, wir sind weltoffen und wir kennen beides und wir präsentieren irgendwie die Schmankerl aus beiden Welten, finde ich es total cool. Also es ist natürlich auch rein österreichisch auch spannend, aber wenn man dann was herzahlen kann,
ja, absolut. Cool. Und ich kann mich ganz an das Gericht erinnern, was du gerade gesagt hast. Da habe ich noch gesagt, was ist eigentlich die Idee dahinter? Und der Christoph, der Küchenchef, hat gemeint, die Idee ist, dass man halt jedes Händel, das man kauft, hat man in der Mitte drinnen dieses Sackerl mit den Innereien und jeder schmeißt es weg. Mhm. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man sagt, man nimmt das ganze Händel am Ende des Gerichts dann her und hat es verarbeitet. Das heißt, sie haben halt aus diesen Innereien haben sie eine Soße angesetzt. Sie haben Händelherzen mit in der Soße mit eingekocht, die halt dann im Ganzen drin waren. Und es war wirklich, wirklich ein cooles Gericht. Also ich hab's und man hat es echt verstanden. Und ja, hat mir echt ertaugt.
Mhm. Was war denn da für Wein dazu? Ich weiß es gar nicht mehr.
Boah. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, aber ich kann mir kurz vorstellen, dass man so in die Richtung Burgunder-Rebsorten schon gegangen ist, aber nicht zu reif, dass man halt ein bisschen Säure auch noch hat.
Ja, waren ja doch jetzt da schon ein paar Food-Pairings dazwischen, also dass ich mir das alles merke, aber...
Ist sehr erstaunlich, ja.
Aber eh wahrscheinlich bei dir, oder?
Nein, ich merke mir das überhaupt nicht gut. Ich bin ja der Mensch, der irgendwann einmal gesagt hat, ich höre jetzt auf mit Fotos von Essen zu machen, wenn ich essen gehe, weil... Ich schaue mir es eh nicht an. Das Handy ist immer voll mit Fotos, aber ich schaue mir es dann eigentlich eh nicht an, weil ich versuche dann schon einfach den Moment zum Genießen und wenn irgendwas super Herausragendes dabei ist, dann merke ich mir das. Weil dann ist es für mich, bin da, was Essen und Trinken betrifft, halt einfach ein sehr geselliger und emotionaler Mensch und halt mal lieber dann die Erinnerung da aus, wie dass ich halt sage, okay, ich habe so viele Fotos gemacht, damit ich das perfekte Foto habe und dann war es Gericht gehört und habe es nicht mehr genießen können. Mhm. Ja, aber das soll jeder, glaube ich, machen, wie er mag.
Ja, absolut.
Aus kochtechnischer Sicht verstehe ich, dass man Fotos macht, dass man sagt, hey, wie hat er das gemacht, wie hat er das angerichtet, vielleicht kann man sich da den einen oder anderen Schmäh ein bisschen abschauen oder inspirieren lassen, eher das. Und ja, Raffi, die Köche haben uns schon unser Essen gebracht. Die Burschen haben uns drei Gerichte aus dem aktuellen Menü gebracht und ich habe uns schon ein Glasl dazu eingeschenkt.
Hey, cool.
Ich glaube, wir können da schon mal gut starten. Ich mache es immer ganz gern. Das Gericht kurz erklären, wenn du magst. Mhm, und gern. Dann probieren wir einen Wein dazu. Also wir haben, ersten Gang ist bei unserer Wassermelone. Wir haben einen ganz frischen Fenchelsalat oben drauf, Kapernblatt-Sud mit Öl, ein bisschen Paradeiser-Tatar und Kapernblatt-Mayonnaise. Sommergericht schlechthin, finde ich. Also das ist frisch, es ist kalt und es macht, glaube ich, im ersten Gang schon echt Lust auf mehr.
Es schaut richtig, richtig cool aus. Da kriege ich schon richtig einen Gustav, wenn ich das sehe. Und vor allem auch, wenn ich den Wein dazu sehe.
Ja, ja, weintechnisch haben wir gedacht, okay, Riesling, cool. Aber deutscher Riesling ist halt dann irgendwann einmal fad. Ja. Da habe ich gesagt, passt. Wir gehen nach Australien. Weingut Hensch gemacht einen richtig coolen Riesling im Eden Valley, also Südaustralien.
Oh, cool.
Und passt für mich richtig gut dazu, weil man hat da halt so helle Floraltöne, ein bisschen Zitrus, eine schöne mineralische Textur und das kombiniert sich in Summe mit Paradeiser Fenchel und Wassermelone richtig gut.
Ja. Mhm. Ich bin ja immer ein Fan, zuerst einmal einen kleinen Schluck vom Wein zum nehmen.
Auf alle Fälle, ja.
Ja. Hey, Eden Valley Riesling, man hört so viel davon und ein richtiger Klassiker, aber probieren tut man sehr selten. Also danke dafür, sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl,
ja. Boah. Ja, so soll es sein.
Richtig cool.
Ich finde ja gerade ein bisschen so in Trend kommen.
Cool.
Also bei uns in Österreich habe ich so vor 5 Jahren noch nicht wirklich was davon gehört. Aber vielleicht liegt es nur an mir. Aber ist jetzt gerade, lässt man es immer mehr und finde ich echt, echt cool. Super spannend. Mhm. Aber auch trotzdem easy zum Trinken. Also am Abend mal ein paar Glasl davor, zu zweit auf der Terrasse. Geht auf alle Fälle.
Mhm. So, jetzt musst du nochmal erklären, wie mache ich das jetzt? Jetzt bin ich das erste Mal da und kriege da die Wassermelone serviert und das Glasl Wein.
Ja, ich finde, du hast ja schon mal relativ viel richtig gemacht, weil du hast das erste Mal den Wein gekostet, ohne dass du noch Geschmäcker vom Gericht hast. Und dann ist es, finde ich, immer am besten beim Gericht, dass man schaut, dass man alle Komponenten auf eine Gabel bringt, damit man alles gemeinsam mal probiert und dann einfach essen.
Essen und ganz genießen. Unkompliziert.
Ja, unkompliziert.
Und da muss ich jetzt nicht dreimal draufkauen und dann einen Wein noch schlucken.
So gar nichts. Essen will. Und trinken. Und wenn du dir denkst, hey, das ist cool, dann passt's.
Ja, cool. Gut. Dann will ich mal da richtig eine löffeln und schauen wir mal. Schau, dass man, wie du sagst, von allem ein bisschen was draufkriegt, gell?
Voll.
Mhm. Du hast gesagt frisch, aber es ist trotzdem voll Umami da. Also es hat eine Säure. Und ist aber trotzdem richtig, richtig geschmackvoll. Boah, voll gut.
Ja, und ich glaube trotzdem, dass der Wein super damit begleiten kann. Nicht untergeht, aber auch nicht von der Struktur her zu kräftig ist, dass ich sage, okay, vom Gericht kriege ich dann nicht mehr so viel mit.
Es ist obwohl es ein frisches Gericht ist und eine Vorspeise in dem Fall, oder?
Ja.
Es ist auch von den Aromen her wirklich gut gewürzt, gute Säure. Gut gesalzen ist für mich immer ganz wichtig.
Ja, bin da auch so ein Messerschneider. Kurz vorm Übersalzen sei es für mich perfekt.
Mhm. Ah, ja, und dann verstehe ich auch, was der Riesling da damit soll, gell? Weil es auch doch dieses Umami wieder abgeholt wird mit der Frische vom Riesling, oder? Was hast du dir bei dem Pairing gedacht?
Ja, ich finde, der Riesling unterstützt schon ein bisschen das Gericht. Und neutralisiert dann trotzdem vor dieser Würze ein bisschen den Gaumen. Und das finde ich auch immer ganz, ganz gut, wenn du hast einen Schluck Wein und merkst, okay, jetzt freue ich mich wieder auf den nächsten Bissen. Also, dass ich mir denke, Wein und Essen gemeinsam, das ist schon recht viel. Und gerade im ersten Gang in einem Menü, das muss ehrlicherweise noch, da müssen wir beim Wein auch aufpassen, dass man nicht zu kräftig wird.
Mhm. Mal richtig, richtig schön ausbalanciert. Das hätte ich nicht geglaubt, wenn man das Gericht lässt. Das ist ja immer ein spannendes Thema. Melone, Riesling, denkt man, hey, kann das überhaupt passen? Aber für mich ist es so wichtig, dass man das probiert, bevor dass man sagt, hey, das passt. Ja. Man muss das einfach probieren. Ja. Wie ist es gewürzt, wie ist es kocht, Stil vom Koch.
Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin immer wieder überrascht bei vielen Kreationen, wenn sie im Vorfeld sagen, ja, wir machen das und das Gericht so in die Richtung mit den Komponenten, wo mir denkt, puh, kann ich mir so nicht vorstellen. Und dann kommt zum Teller und denkt man, Wahnsinn. Ja, also die Kreativität, was oft ein Koch mehr oder weniger in seinem Kopf hat und das Gericht in seinem Kopf hat und weiß schon im Vorhinein, wie er welchen Sud ansetzt oder wie er was würzt, das ist schon echt erstaunlich und Hut ab, vor dem größten Respekt.
Richtig ein cooles Gericht, ich glaube, was man nicht so oft sieht. Also Melone vielleicht, aber da die Kombination und das ist trotzdem Umami. Der Geschmack, hey, richtig cool.
Ja, schön. Freut mich, dass das schmeckt. Jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsgemüse, wie ich schon erwähnt habe. Die Artischocke.
Die Artischocke,
ja. Ja, die Köche lieben sie und ich verstehe es, weil es ist einfach ein cooles Produkt.
Aber die Sommelier ist nicht.
Ja, genau. Es ist echt ein cooles Produkt und mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich auch Weine gefunden habe, die dazu irgendwie dann am Ende des Tages auch passen, sodass es für mich auch okay ist. Und da habe ich echt, glaube ich, das hat die Lena gefunden, den Wein. Ich habe sowas vorher noch nicht getrunken und das passt für mich echt, echt perfekt dazu, weil es hat eigentlich alles, was die Artischocke braucht und was das Gericht aufhebt. Und wir haben jetzt dann aus Andalusien einen Pedro Ximenez Wein. Kennt man natürlich eigentlich nur vom Sherry, die Rebsorte.
Ja.
Ja, aber leicht oxidativ ausgebaut. Wir haben so ein bisschen Apfel-Brioche-Nusstöne, was mit dem Artischockengericht super passt. Wir haben Artischocke mit Topinambur gebraten und gerösteten Germ, ein bisschen Heidelbeer, damit man die Fruchtigkeit mit einbringt. Und der Wein soll einfach ein bisschen eine Struktur zu diesem gerösteten Germ und zu der Artischocke bringen und trotzdem aber auch die Heidelbeere ihren Spielraum lassen. Und ja, bitte probier. Mhm. Wir haben noch einen Sud dabei. Das bei uns ist eigentlich immer so, circa bei jedem Gericht ist irgendwie ein bisschen ein Saftel dabei, weil das finde ich belebter und das machen sie echt, echt gut. Wir haben da vor 2 Wochen einen Gemüsesud angesetzt und fermentieren lassen und diese leichte Fermentationsnote unterstützt natürlich auch den leicht oxidativen Wein voll.
Mhm. Ich finde den Wein an sich schon sehr spannend und ich kann mir das auch, bevor das ich probiere, schon richtig gut vorstellen, weil was immer schwierig ist, glaube ich, Artischocke-Säure. Oder viel Säure, weil einfach das ist ein bisschen so stahlig, so eisern schmeckt, gell? Aber durch diese oxidative Note und, ich meine, Andalusien ist jetzt nicht unbedingt das kühlste Gebiet.
Ja, das stimmt.
Kann ich mir das richtig gut vorstellen. Also ich dig in.
Ja, bin bitte hau rein, genieß es.
Versuch, dass ich da alles drauf kriege.
Ja, die ist so zusammengeschachtelt.
Mm. Aber wieder so richtig Umami.
Ja.
Weil ich bin so ein Fan davon, wenn es so richtig einfach gewürzt ist, ja, und nicht fad schmeckt, sondern
intensiv, gell? Schlecht würzen kann man ja daheim an, dann braucht man nicht essen gehen dazu.
Wow. Mhm.
Ja, und in der Kombination, man hat das, ein bisschen dieses Gerbstoffige, man hat das mit dem Wein und es unterstützt und begleitet aber trotzdem in einer angenehmen Richtung, finde ich.
Ja, ist wirklich sehr gut. Weil der Wein hat auch die Power, die das Gericht braucht, gell?
Ja. Und das ist für mich so ein typischer Wein. Das ist richtig cool, dass man das glasweise anbietet, weil das würdest du dir nie in einer Flasche bestellen, zu zweit trinken, weil für das ist es dann fast schon Spur zu anstrengend zum Trinken.
Ja.
Und es ist eine Reise, wo du nicht weißt, wo es hingeht in der Bestellung, ja. Und ich glaube, man kann es mündlich gar nicht so gut erklären, wie es dann am Ende des Tages am Gaumen ankommt, weil ich glaube, dass das ist ein richtiger Wein, der bei jedem am Gaumen komplett anders ankommt. Ja.
Also ein Food Pairing spricht mehr als 1000 Worte, was du vorher versuchst zu erklären am Gast, oder?
Ja, sozusagen.
ein Gericht, glaube ich, was man so auch nicht kennt, gell? Ja. Also vor allem, es schaut ursimpel aus, wenn ich das jetzt so sagen kann, gell?
Und das ist
aber geschmacklich so komplex.
Ja.
Also wer das, man muss unbedingt auf Instagram auch da vorbeischauen, wer die Gerichte sehen will und den nur hören. Also wer da einen Guster kriegt und nicht nur dann auf Instagram vorbeischauen, sondern dann auch bei Maelium.
Ja.
Weil es ist ja von der aktuellen Karte, hast du gesagt.
Genau, es ist vom aktuellen Menü. Das haben wir noch circa bis Mitte September.
Richtig cool.
Ja, unser momentaner Hauptgang eigentlich im 7-Gang-Menü. Da merkt man ein bisschen so die Küchenstilistik, dass man sagt, okay, es muss nicht immer das teuerste Stück Fleisch sein oder das qualitativ am angesehensten. Rede ich gar nicht von hochwertig, sondern am angesehensten, sondern wir haben vom Kalb den Nacken genommen.
Okay.
Und der wird geschmort, gut eingewürzt. Wir haben ein bisschen so mit Zitrone gearbeitet. An der Seite einen nicht sehr typischen Pilz, also einen Moer-Pilz, kann auch Judasohr. Ist umgangssprachlich ein bisschen. Daneben machen die Jungs eine ziemlich coole Erdapfelschaumrolle. Das heißt, die machen knusprige Erdapfelteig, der außen ist, und innen füllen sie es mit einem ganz cremigen, schön aufbutterten Püree. Und da haben wir natürlich auch, also das wird dir, glaube ich, ganz gut gefallen, für Würze, für Umami und auch diese coole Zitronenwürze, ja, was ein bisschen auch so ein Zitronenblatt eigentlich auch hat. Und ja, ich mag das Gericht total gern. Und weil natürlich auch Sommer, haben wir gesagt, okay, braucht man eigentlich nicht zwingend einen Rotwein. Und wir arbeiten da jetzt dann mit Weißwein aus einem meiner Lieblingsländer, Italien, wie man vielleicht rausgehört hat. Und wir sind da in der Toskana, ein bisschen nördlich von Florenz, Bibi Gretz, Casamatta 2023. Also auch da im Hauptgang eigentlich einen ganz jungen Wein. Holt das Gericht aber in Summe sehr gut ab, obwohl es doch würzig ist. Trebbiano Vermentino kräftig ausbaut und ich finde, das ist ideal zu so einem Gericht im Sommer halt.
Mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema mit die über die Grenzen, das heißt nicht der Klassiker Rotwein zum Hauptgang. Gell?
Ja,
super, absolut. Dann werde ich da mal reinstarten, weil es schaut wirklich sehr gut aus.
Ja, und das ist halt, man muss natürlich auch ein bisschen mehr die Jahreszeit, finde ich, im Hintergrund halten, weil man merkt natürlich im Weinhandel, genauso wie in der Gastronomie, dass natürlich der Rotwein im Winter mehr getrunken wird, das ist ganz klar. Und da bin ich halt dann auch wieder so, warum muss ich jetzt was Klassisches bei dem Gericht aufdrängen, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist jetzt um die Jahreszeit.
Schön aufputtert, wie du sagst, das Püree. Richtig französisch wieder das, oder?
Ja.
Boah. Richtig gut. Für Umami und vor allem, mir taugt das auch, wenn du ein Produkt am Teller hast, was nicht unbedingt alltäglich ist, wie du sagst.
Absolut.
Es muss nicht immer das Filet sein, es muss nicht immer der Rücken sein, da jetzt der Nacken richtig zart,
ja.
Voll geschmacksvoll.
Ich glaube, dass man da dann ein bisschen so sieht, was das Handwerk ist, weil aus einem einfachen Stück Fleisch das Beste rauszuholen ist natürlich viel schwieriger, als wenn ich schon das beste Grundprodukt habe, in dem Fall halt ein Filet. Ne?
Mhm.
Und bei uns ist es halt dann mit dem Kalbsnacken, da muss man halt dann schon ein bisschen experimentieren und ausschauen, was kann ich daraus machen. Und somit werden halt auch alle Teile vom Tier verwendet und es ist halt dann schon nachhaltig.
Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment, wo ich gesehen habe, okay, Weißwein und jetzt da gibt's dann, also der Kopf spielt ja verrückt. Und wenn du nicht irgendwie an Rotwein siehst, du denkst, okay, warum jetzt kein Rotwein? Und dann lässt du aber drauf ein, nicht? Und dann probierst du das und dann verstehst du es, okay, genau deswegen, weil das Zitrus und einfach das Püree und das Ganze ist schon deftig und Umami, aber nicht überladen und trotzdem elegant. Und dann holt der Weißwein, vor allem im Sommer, total das Gericht wieder ab, gell?
Ja, und es gleicht halt dann total aus, finde ich, weil es nimmt da schon so ein bisschen diese, vom kräftigen Gericht, nimmt es da schon ein bisschen so die Textur vom Gaumen und erfrischt eben Schluck zwischendurch und ladet dein Gaumen nicht nur mehr voll. Und du hast halt ein bisschen Säure mit dabei im Wein, du hast eine leichte Salzigkeit, finde ich, und das, ja, mir taugt das total dazu.
Mhm. Vor allem eine Textur, total unterschätztes Thema beim Food Pairing, oder?
Absolut, ja. Mhm. Textur ist echt wichtig.
Mhm. Ich glaube, da haben wir eigentlich schon richtig gut so einen Einblick gekriegt, wie ihr tickt. Vor allem Küche, Service, Kombination des Food Pairing. Es ist total interessant, ich kann es jedem nur empfehlen, der in der Umgebung wohnt, aber auch nicht in der Umgebung wohnt.
Ja.
Macht es gerne eine Niederösterreich-Reise.
Wir haben super Zuganbindungen nach St. Pölten.
Ja, vor allem von Wien, also 18 Minuten, glaube ich, oder?
Ja.
Zug.
Hm. Ja, schön. Gefällt mir echt, dass dir so taugt, dass das so gut ankommt, so wie man sich das vorstellt. Weil natürlich, man hat es in seinem eigenen Kopf, aber das heißt nicht, dass es trotzdem jedermanns Sache ist. Und das ist auch gut so. Die Geschmäcker sind verschieden und ich glaube, das muss man auf alle Fälle akzeptieren und das ist auch vollkommen okay.
Es gibt ja gerade die Kritik, die immer eigentlich mehr wird bei diesen Food Pairings. Ich mag nicht immer 8 Gänge essen und ich mag eigentlich das bestellen, was mir taugt. Ne? Da gibt es ja gerade eine kleine Welle von hey, à la carte essen und ich verstehe das. Ich mag auch manchmal à la carte essen, aber ich finde das auch richtig cool. Haben wir es letztens wieder gemacht, waren wir zu viert mit meiner Freundin und mit meinen Eltern, waren wir essen im Landhaus Bacher in und wieder so ein bisschen den Thomas und die Susanne wieder begrüßen. Und es war so cool. Wir sind da gesessen. Ich glaube, es waren insgesamt fast 5 Stunden, was wir da gesessen sind und sie kulinarisch verwöhnt haben lassen. Von Apero dann bis zu die Pettifur zum Schluss. Und die Zeit ist verflogen. Wir haben über Gott und die Welt gesprochen und haben das gar nicht mitgekriegt. Wenn der Döller gekommen ist, wenn er wieder hergekommen ist, dann natürlich dann wieder sie beriesen lassen, was da alles drauf ist. Und es war so ein cooler Abend, wie wenn du eigentlich das Theater fast schon anschaust. Also ich finde, à la carte essen ist cool, aber Food Pairing ist genauso cool. Und es kommt natürlich auch auf den Anlass drauf an, was will ich jetzt da heute überhaupt Und das sollte halt einfach dann jeder auf den Moment halt dann für sich selber entscheiden. Aber ich finde, beides hat total seine Berechtigung.
Absolut. Und ja, ich finde, Food Pairing fängt eigentlich beim Seidelbier zum Schweinsbraten, wie du zuerst gesagt hast, an. Mhm. Weil das ist genauso Food Pairing. Ich glaube, dass man mit sowas halt einfach schöne Momente schafft, weil du sagst, ihr habt 5 Stunden da mehr oder weniger die Zeit genossen und es ist ein Gang gekommen und es ist ein Gang wieder gegangen und ihr habt schöne 5 Stunden gehabt und das bleibt in Erinnerung und das ist doch meines Erachtens, also für mich ist es viel wichtiger, als wie dass ich mich nur genau erinnern kann, welcher Creme was für ein Gericht dabei war.
Mhm.
Ja. Und ich bin relativ, was Essen betrifft, sehr bodenständig aufgewachsen.
Mhm.
Meine Eltern haben ein Wirtshaus aufgemacht und haben gestartet in einem alten Stadel von der Urgroßmutter mit 4 Tischen und hat jeder noch gesagt, na, das, was macht ihr da am Land, ein Wirtshaus auf? Nur dazu eigentlich, wie der sagt, auf dem falschen Ufer von der Donau, also am rechten Donauufer, was für mich die richtige Seite ist, die schöne Seite. Generalweg, besserer Ausblick.
Es ist auch kühler.
Es ist kühler, ja, das ist in Zukunft, wenn wir einen Weingarten oder so kaufen will, das ist super dort.
Ja.
Und ich bin dort aufgewachsen, ziemlich bodenständig. Mein Vater hat immer eine bodenständige Küche gemacht.
Was auch übrigens sehr gut zum Essen ist. Also ich habe da mal Pension gefeiert, ja. Richtig gut.
Ja, und mittlerweile hat es mein Bruder schon übernommen, seit 2 Jahren. Und der geht natürlich ein bisschen in die Richtung, dass er regionale Produkte einschließt und natürlich alles vom Tier verwendet, soweit es geht, und macht da echt einen super, super Job. Also die haben das echt drauf. Und damals bei meinen Eltern war es halt einfach, es war Wirtshaus. Es hat eine Nudelfanne gegeben, es hat Schnitzel gegeben, es hat Cordon Bleu gegeben, es hat Grillkotelett gegeben. Und so bin ich auch mit Essen aufgewachsen. Und das inmitten eigentlich von Weingärten. Daher bin ich, was Essen betrifft, einfach so, dass Essen ist nicht nur eine Nahrungsaufnahme, ja, sondern es begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben.
Mhm.
Und da gibt es halt so Erinnerungsmomente, wenn du vom Bus heimgehst und gehst bei einer offenen Kellertür vorbei und du siehst im Herbst, dass die gerade in Most runterpressen und die winken die ein und du bist mit so einem kleinen Pumpererglasl da und hältst das unter die Presse, ja, und trinkst einfach diesen frisch gepressten Traubensaft.
Mhm.
Das ist für mich absolute Erinnerung. Also mehr puristischer geht's gar nicht mehr. Und das ist eine Erinnerung, die bleibt mir halt einfach seit meinem 10. Lebensjahr im Kopf.
Ja, voll. Und dann kommt es auch wieder darauf an, wie authentisch ist es, gell? Also das ist einfach mehr als wie authentisch.
Ja.
Also einfach dieses, so bin ich und also im Endeffekt ja generell in der Haubengastronomie so. Es muss einfach zu der Persönlichkeit passen. Und mir ist es eigentlich jetzt egal, ob ich mir, ich sage mal, ein gutes Würstel auf einen Würstelstand oder einen Döner oder dann zu euch essen gehe oder dazwischen irgendwie in ein gutes Wirtshaus gehe. Es muss einfach authentisch sein und es muss auch passen und auch dann die Weinauswahl dazu. Also ich finde es schon spannend, wenn man dann sowas Dekadentes, wie wir schon gesagt haben, Schaumwein zur Pommes, finde ich auch witzig.
Ja.
Aber es muss auch, finde ich, ein bisschen zum Anlass wieder passen. Also,
absolut, ja. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich arbeite so in dem Bereich am liebsten, dass ich sage, okay, man ist so ein bisschen im Fine-Dining-Bereich. Das ist für mich als Arbeitswelt einfach unglaublich spannend. Das macht Spaß. Du hast den extremen nahen Gästekontakt, wie du halt oft in einem ein bisschen einfacheren Restaurant oder Lokal halt nicht hast. Mhm. Weil du halt einfach, da ist halt mehr los. Ja, da muss man halt ein bisschen zackiger, da hat man nicht so viel Zeit, dass man mit dem Gast ein bisschen tratscht oder ihm halt eine Weinempfehlung abgibt. Da ist es aber auch nicht wichtig, das muss man halt auch sagen. Und so arbeite ich super gern, aber ich gehe am liebsten eigentlich bodenständig essen und Würstelstandl in Wien ist jedes Mal ein Fixum. Ja? Mhm. Aber wenn ich nach dem Essen keinen Platz mehr habe, aber aufs Würstelstandl wird immer noch gegangen. Ja? Wenn man sich die Käsegranate hat, alles gut, aber das ist, ja. Und, ja.
Ja, cool. Ich glaube einfach so viel sehen einfach dieses Food Pairing und das jetzt habe ich da so viele Gänge, boah, das ist, da muss ich jetzt da unbedingt mit Anzug kommen. Es ist überhaupt nicht so. Und ich habe eine Freundespartie, die überhaupt nicht in dieser Gastro-Essen gehen, also so Fine Dining da reinpasst. Und ich versuche die daheim so ein bisschen an dieses heranzuholen.
Mhm.
Und da haben ein paar Gänge zum Kochen. Und irgendwann sind sie zu mir her und haben gesagt, boah, das ist so ein cooles Thema. Und es war jetzt so ein cooler Abend. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt stellt euch das einfach nur im Restaurant vor. Und es ist genau nichts anderes. Weil es ist ja im Prinzip nichts anderes. Ob du jetzt da sitzt und okay, sitzt am Nebentisch ein paar Meter weiter auch wer und hat genauso viel Spaß wie du. Oder du sitzt da bei mir im Wohnzimmer, ist eigentlich fast kein Unterschied.
Ja, ich glaube, dass viele Leute halt einfach so extrem großen Respekt davor haben. Weil natürlich alles, was man nicht kennt, vor dem hat man ein bisschen Respekt. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, viele Leute haben immer Angst, dass sie was falsch machen können. Hast du ja dann weiß ich nicht, mit was für ein Besteck, was ich essen soll, und weil sowas passiert an. Und ich habe dann schon oft echt Gäste, die super offen sind. Und das macht dann richtig Spaß, würde ich sagen, echt jetzt eine blöde Frage, aber welcher Besteck nehme ich da jetzt? Und ich sage dann immer drauf, sie nehmen das Besteck, was sie brauchen. Ja. Und im nächsten Gang bringen wir dann wieder das, was sie brauchen. Und wenn sie den Löffel nicht nehmen, weil sie nicht brauchen, dann ist es kein Fehler. Mhm. Und ich glaube, diese Hemmschwelle sollte man ein bisschen nehmen, dass man sich immer super schick anziehen muss. Weil das ist nicht für jedermann. Nicht jeder zieht sich gern einen Anzug an. Und das ist ja bei uns im Lokal, es gibt eigentlich keine Leute, die mit Anzug kommen. Weil bei uns ist es extrem leger. Bei uns kommst du mit kurzer Hose und Flipflop und ist das 7-Gänge-Menü auf der Terrasse. Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Nur weil ich halt sage, ich mache hohe Kochkunst in irgendeiner Hinsicht und so habe super Produkte, heißt es ja deswegen nicht, dass es steif und etipetete wirken muss. Mhm. Ja. Weil ein einfachstes Pasta-Gericht kann genauso von hoher Qualität sein, wie ein 4-Sterne-Hauptgang.
Es ist auch mit genauso viel Liebe zubereitet.
Absolut. Und oft sogar mehr.
Ja.
Weil
und mehr Butter.
Und mehr Butter, ja. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Schweinsbraten von der Oma vorstelle, da habe ich viel mehr Liebe im Kopf und im Herzen natürlich. Also wie wenn ich sage, ich habe jetzt einen Hauptgang in der Küchenbrigade auf höchstem Niveau unter größtem Druck mit 15 Personen gemacht hat. Mhm. Natürlich in der Entwicklung ist Liebe und Kreativität, aber Emotionen ist schon ein bisschen was anderes. Mhm. Ja. Und darum finde ich, sollte man das Ganze einfach ein bisschen lockerer sehen und vielleicht so oft einmal dran und einfach mal sagt, okay, dann ist ja der Vorspeis oder der Hauptspeis und vielleicht beim nächsten Mal bestellen wir dann das 5-Gänge-Menü.
Ja. Ja, und vielleicht lasse ich mir einfach einmal da jetzt eine Begleitung von dir.
Genau, lass mich einfach was empfehlen und traue mich halt drüber. Ja.
Genau, ja. Eben, machst du das eigentlich dann schon daheim auch, wenn jetzt irgendwie zum Essen eingeladen wirst? Du hast jetzt die Oma gesagt, dass du einfach einmal was mitnimmst und du weißt, es gibt dann Schweinsbraten. Jetzt nimmst du halt einfach einmal einen Rotgipfler mit, oder?
Ja, es ist schon so, dass wenn, egal wo ich eigentlich eingegangen bin zum Essen bei Freunden daheim oder so, die Standardflaschen Wein, die man mitnimmt, nimmt man einfach mit.
Ja
das geht einfach nicht drüber. und man denkt schon ein bisschen nach, was wird gekocht, da mal grün, was machen wir? Mhm. Und das ist bei uns im Freundschaftskreis eigentlich normal. Wir haben die Wochen wieder Freund bei uns eingeladen gehabt. Und weil wir haben bei einer Bäuerin, waren wir Paradeiser verkosten, weil die hat 25 verschiedene Paradeiser anbaut und sie hat uns dann noch eine ganze Kiste mit heimgegeben und ich habe gesagt, hey, was machen wir jetzt mit so viel Paradeiser? Meine Frau hat gesagt, hey, laden wir doch unsere Freunde ein, kaufen ein bisschen einen Burrata und genauso haben wir es gemacht, Paradeiser-Burrata in die Mitte und wir haben dazu französischen Rotwein getrunken. Was du denkst, passt nie dazu, aber es hat zu der Stimmung halt einfach, am Ende des Tages hat es passt, weil es hat jeder jetzt Bock gehabt auf den Wein und jetzt hat jeder Bock gehabt auf das Essen. Ja. Und wenn man es genau nimmt, passt der Wein niemals zu dem Essen. Aber es hat passt. Es hat uns so Freude gemacht.
Ja, und um das geht's.
Absolut.
Also die Food-Pairing-Kritiker da draußen, dass da nur einen Wein dazu gibt, die haben jetzt eine Stunde.
Ja, die haben jetzt, ich werde wahrscheinlich dem einen oder anderen ein bisschen am Schlips treten und die werden dann sagen, hey, das ist eigentlich nicht sehr professionell, wie du das Thema Food-Pairing angehst, aber ich glaube, jeder hat so seine eigene Einstellung dazu und jeder hat so seine eigenen Ansichten. Und ich glaube, jeder soll es so machen, wie er glaubt. Ja,
ja, absolut. Und man muss ja die Leute zu dem Thema bringen. Man kann nicht irgendwie ganz oben immer anfangen und man muss jede Nuance ausschmecken, sondern hey, man kann einfach einmal die Leute zu dem Thema emotional, man muss ja irgendwie eine Emotion dahinter bringen. Ja?
Ja.
Und nicht dieses immer perfekt.
Man muss was die ist Leute ja irgendwann mal ein bisschen catchen mit irgendwas. Ja.
Und vor allem, was ist denn überhaupt perfekt? Weil du kannst auf Harmonie oder Kontrast zum Beispiel beim Food Pairing wieder. Also im Endeffekt, was ist perfekt? Was passt jetzt wirklich perfekt dazu?
Das was dir schmeckt überhaupt? Und das, was für dich in dem Moment einfach das Richtige ist, ist eigentlich, ja. Und eine Weinbegleitung ist eigentlich, wenn man es mal so grob sagen darf, ein Anhaltspunkt vom passenden Wein zum Gericht. Mhm. Ja, natürlich, man überlegt sich was, keine Frage. Ja. Aber es wird immer einen Wein geben, der besser passt. Nur, wir kennen leider nicht alle Weine der Welt, deswegen können wir es nicht sagen.
Ja, das stimmt. Und ja, bevor das zum Abschluss geht, geht's zu den zwei Probeschluckfragen. Du, Christoph, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
Welcher Wein wäre ich? Ich glaube, ziemlich sicher Chianti Classico. Ich habe so ein bisschen Italienliebe. Und für mich ist, wenn man sowas trinkt, dann schon immer dieses Urlaubsfeeling dabei. Und das hole ich dann einfach immer für einen kurzen Moment aus dem Alltag raus. Und ja, ziemlich sicher Chianti Classico. Dieser Wein wäre ich.
Cool. Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Die Glaskugelfrage zum Abschluss.
Ja, es ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, dass es schon dahingehend sehr vielfältig wird, dass in Zukunft der Wein wieder per se ein bisschen in den Vordergrund kommt, weil ich habe, so was die jungen Generationen betrifft, schon ein bisschen das Gefühl, dass das Wein nicht mehr so interessant ist, ja, dass Wein irgendwie so für viele junge Leute, ich rede jetzt da von Menschen, die halt so um die 20 sind, die sagen, ja, das ist ein bisschen was für die ältere Generation, weil ja Alkohol gerade auch nicht so im Trend ist. Ich glaube aber, dass sich das in Zukunft wieder ändern wird. Ich glaube, dass Wein wieder mehr im Vordergrund kommt. Das ist jetzt mal so ein bisschen so der menschliche Aspekt. Und was die Weinwelt so betrifft, glaube ich, dass wir da auch ein bisschen eine größere Grätsche kriegen, dass alle ein bisschen offener werden, dass die Klassifizierungen nach analytischen Werten oder Lagen einfach natürlich schon immer nur eine Rolle spielen werden, aber im Großen und Ganzen nicht mehr so die Wichtigkeit tragen. Und ich glaube, man sieht dann schon bei ein paar Beispielen, nehmen wir Super Tuscans her. Wir haben Rebsorten, die nicht typisch fürs Gebiet sind, ja, aber wir haben Weine, die
total gut sind.
Höchste, ja, Vollgas. Und die höchste Aufmerksamkeit am Weltmarkt kriegen. Mhm. Und das Ganze eigentlich unter einer Klassifizierung, dass die niedrigste ist in Italien. GT. Und ja, das ist, glaube ich, das für mich ein großes Beispiel, wo man sagt, okay, da ist man schon super offen. Ja. Mhm. Gerade Italien, jeder weiß, Italien, da sind Emotionen dabei und das Tradition dabei und da ändert man nicht gern was. Und ich glaube, dass man in die Richtung auf alle Fälle geht. Und ich glaube auch, dass Klimaveränderung auch ein Thema wird und wir dann manche Rebsorten an manchen Punkten auf der Welt finden, wo wir nie geglaubt hätten. Ja? Und wo, glaube ich, echt spannende Weine entstehen können.
Ja, voll. Ja, hey, danke Christoph erstmal für die Zeit. Zum Abschluss gibt es ja die letzte Frage immer an mich. Ich habe dir schon so viele Fragen heute gestellt. Wenn du was mitgebracht hast, dann ist jetzt die Zeit.
Ah, sehr gut. Ja, ich habe eine Frage an dich, und zwar würde mich wirklich interessieren, ich weiß, du bist ein absoluter Süßwein-Fan.
Ja, voll.
Und ich mag Süßwein auch sehr gern, aber du bist richtig begeistert in dem Thema. Und was ist für dich Süßwein technisch, warum begeistert sich dieser Weintyp so? Weil so mega im Trend ist es ja nicht.
Ja.
Das heißt, du bist ein bisschen so der Alleinige, der das macht. Dazu einmal.
Ja, voll. Ja, man muss sagen, dieses Süßwein-Thema, ich meine, natürlich ist Süße, Säure, generell diese extremer Geschmack, ja, extrem konzentriert, mag ich total gern. Ich mag es beim Essen auch an die Grenze, gewürzt an die Grenze, und da ist natürlich auch Süßwein erstens einmal spannend. Und die Geschichte dahinter, wenn ich jetzt an Eiswein denke oder generell Trockenbeeren auslesen, wie viel ich aus einem Kilo Trauben oder wie wenig eigentlich, muss man sagen, ich rauskriege, dann ist das so rar, so exklusiv, das Produkt, und Wein ist für mich einfach exklusiv, das ist für mich Premium, und das verkörpert mir eigentlich genau das wieder, was mich beim Wein so begeistert. Und da ist komplett egal, ob es jetzt eine richtig coole Spätlese ist oder Trockenbeerenauslese. Für mich ist es wichtig, dass diese süße Säure immer gut zusammenpasst. Natürlich trinke ich da jetzt kein Achtel oder irgendwie jetzt da. Kann schon sein, dass ich über Menü jetzt da zwei Glasel trinke. Aber ich will jetzt da nie eine Flaschen zu zweit köpfen. Aber ich finde es einfach total spannend und cool. Und ich habe erst letztens wieder was aufgemacht. Das war ein süßer Sherry. Es muss nicht immer ein typischer TBA oder BA sein, aber der Pedro Ximenez. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Diese Geschmäcker, dieses Extreme.
Ja, das verstehe ich schon ganz gut.
Ja. Ja. Ich glaube, vielleicht kommt es wieder, hoffentlich. Ja.
Ich glaube auch, dass das ein bisschen wieder ein bisschen mehr Bühne kriegt in Zukunft. Mhm. Und ich mag Süßwein auch total, total gern. Und ich finde es auch im Wine-Pairing-Bereich, man kann schon echt super Sachen finden. Aber es ist cool zum Hören, dass jemand so eine extreme Liebe dazu hegt.
Ja, voll.
Das ist echt, echt spannend. Cool.
Also in meinem Keller ist doch das eine oder andere. Also das nächste Mal nehme ich was Süßes dann noch mit. Und ja, bin mir sicher, dann werden wir einen coolen Käse dazu finden und dann zu zweit werden wir das Pairing da voll ausüben. Aber
bestimmt, wir suchen uns aus dem Käsewagen was aus und cool. Trinken süß, weil das passt sowieso.
Cool, ja, voll. Hey, danke erstmal für die Zeit. Wir haben extremst coole Sachen probiert heute. Und wir zwei werden sie sicher noch mal sehen, aber wir da draußen hören sie erst nächste Woche dann wieder. Bis dahin dann, ciao, ciao.